Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 52. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute gibt es ein langes und, wie ich finde, sehr reichhaltiges Gespräch mit meinem Lieblingskollegen Stefan Friedrich. Wir trafen uns vor einiger Zeit in Köln und haben uns für unsere jeweiligen Podcasts gegenseitig interviewt. Das war ein wirklich sehr vergnüglicher Mittag. Ja, und in unserem Gespräch, das Sie jetzt gleich hören werden, geht es unter anderem um unsere inneren Stimmen. Sie wissen ja, das ist mein Lieblingsthema. Dann geht es darum, was wir tun können, wenn wir schlecht drauf sind, wie wir etwas verändern können. Es geht um Wahrnehmung, Achtsamkeit beim Denken, gute Laune-Tools und vieles, vieles mehr. Hören Sie einfach selbst. Ich bin mir sicher, dass etwas dabei ist für Sie. Bevor es gleich losgeht, noch ein anderer Tipp. Und zwar hören Sie doch mal rein in den Podcasting-Podcast von Brigitte Hagedorn. Sie interviewte mich kürzlich zum Thema Podcast als Marketinginstrument und vielleicht ist das ja interessant für Sie. Den Podcast finden Sie auf http://podcasting.akademie.de. Und Sie wissen ja, alle Links zu dieser Episode finden Sie wie immer auf www.abenteuer-motivation.de. So, und nun geht es los mit diesem wunderschönen langen Gespräch mit Stefan Friedrich.
Hallo Stefan.
Hallo Nicola.
Schön, dass ich hier bei dir und Günther sein darf.
Günther, du hast ihn gleich vorgestellt.
Genau, aber ich denke, du kannst Günther wahrscheinlich gleich noch viel besser vorstellen, nachdem du dich selbst vorgestellt hast.
Wer okay.
Bist du eigentlich?
Dann fange ich mit mir an. Ich bin Stefan Friedrich mit Nachnamen. Ich bin Trainer, Coach, schwerpunktmäßig Motivation. Und mein alter Ego, das hast du gerade schon ins Spiel gebracht, das ist Günther, mein innerer Schweinehund. Und dem habe ich diesen Namen gegeben, weil ich mit meinem Zweitnamen, Stefan Günther, viele, viele Jahre überhaupt nichts anfangen konnte. Und dann, als ich über das Thema innerer Schweinehund stolperte, dachte ich mir, der muss doch irgendeinen Namen kriegen. Das ist ganz lahm, wenn ein Viech einfach nur Viech heißt. Und dann kam der Günther eben dazu.
Und dann hattest du eine Verwendung für deinen erst nicht so geliebten Zweitnamen.
Ganz genau, richtig. Da war ich total glücklich. Jawohl. Fortan war das die innere Stimme in meinem Kopf, die mich berät. Mal sinnvoll, mal weniger sinnvoll. Und wenn weniger sinnvoll, dann braucht die innere Stimme ein paar Ratschläge und dann weiß sie hinterher, wie es besser geht.
Und gibt es eigentlich so einen Moment, wo du ganz bewusst zum ersten Mal diese innere Stimme, diesen Günther in dir wahrgenommen hast und festgestellt hast, ach Mensch, was ist denn da eigentlich? Was plappert denn da eigentlich in meinem Kopf? Kannst du dich an sowas erinnern?
Kann ich. Und zwar war das damals noch, da habe ich als Arzt gearbeitet in der Psychiatrie. Also wenn man mich nicht kennt, keine Sorge, ich habe als Psychiater gearbeitet. dann war das damals während einer Psychotherapieausbildung, wo ich irgendwo über dieses Thema Autosuggestion stolperte. Also das, was wir Menschen im Gedanken permanent mit uns machen, das beeinflusst, wie es uns geht und wie wir handeln. Und gerade wenn Menschen in schwierigen Lebensphasen sind und man unterhält sich mit denen, sag mal, wie redest denn du in Gedanken mit dir? Dann stellt man fest, dass diese Menschen sich in Gedanken sehr häufig fertig machen. Sie sagen so Dinge wie, ja, das bist du nicht wert, das hast du schon wieder in den Sand gesetzt, du Depp, du Idiot. Und die Grundidee ist, wenn man so mit sich selbst redet, dann macht man sich nieder, während man so auf diese Weise nie mit anderen Menschen reden würde. Also die allerwenigsten würden sagen, du Nachbar, du bist doch der Idiot, du bist doch ein Volltrottel. Wenn dann, dann sind die in der Regel nicht lange Teil der Gemeinschaft. Und die Grundidee war jetzt, was wäre denn, wenn man mit sich selbst so redete wie mit einem guten Freund? Dann ist es ja ein ganz positives Outcome. Und das habe ich dann mal bei mir selbst ausprobiert, habe selbst bei mir auch festgestellt, okay, Stefan, du machst dich auch hier und da nieder. Und obwohl ich natürlich glaubte, ich mache das zurecht, weil da habe ich was falsch gemacht, da habe ich was falsch gemacht, ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch, stellte ich fest, mir tut es unheimlich gut, wenn ich dieses negative innere Selbstgespräch sein lasse. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von Günther.
Und dann hast du wahrscheinlich festgestellt, Mensch, es tut ja gut, es funktioniert. Und dann kam der Gedanke auf, dass anderen Menschen das Konzept vielleicht auch gut tun könnte.
Und das war total, ja, war ganz spannend. Also damals noch in Psychotherapiegesprächen mit Patienten damals einfach zu sagen, du, das war so ein Steckenpferd. Du, wie redest du mit mir? Mit dir kann das sein, dass du dies und jenes und das sagst. Und dann kommt plötzlich mit der Zeit irgendwie so Handwerkszeug aus der Psychotherapie dazu, was sind so typische Neurosen, was sind typische neurotische Ansprüche, die Menschen an sich stellen. Und irgendwann mal lief mir das große Themengebiet Coaching über den Weg und ich stellte fest, dass das, was die Coaches machen, nicht darin, sich nicht darauf beschränkt, dass man Menschen, denen es nicht so gut geht, dass man denen hilft, sich wieder normal zu fühlen, sondern dass man sich auch normalen Menschen dabei helfen kann, dass sie sich gut fühlen und dass sie sich noch besser fühlen. Und das ist etwas, was mich seitdem richtig verfolgt.
Schön, auch der Begriff des normalen Menschen. Was ist schon normal?
Ne? Normal ist, ja klar, es gibt ja so die verschiedenen Definitionen von Norm. Ja. Und ich meine, rein die statistische Norm, also rein die normale Verteilung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mit der Zeit habe lernen müssen, dass Menschen viel unterschiedlicher und viel bunter sind, als das so in meinem damaligen kleinen Medizinergehirn möglich war.
Sehr schön gesagt. Ja, das mit den inneren Stimmen, das beschäftigt mich auch immer sehr. Und das wissen auch meine Hörer schon, weil ich da auch schon oft Podcast-Episoden zu gemacht habe. Und ich frage mich halt immer wieder, woher kommt das? Klar, zum Teil sind das so innere Stimmen, die eigentlich aus der Vergangenheit kommen, wie zum Beispiel die Mutter oder der Vater, der zum Beispiel sagt, nee, lass mal lieber deinen großen Bruder machen, du bist dafür noch zu klein und so. Ne? Das sind so die einen Stimmen, die kann ich auch gut zuordnen. Und dennoch frage ich mich immer wieder auch, woher kommen auch noch die anderen Stimmen und woher, also wie kann das eigentlich sein, dass ich so mit mir umgehe? Wie kommt das, dass ich so lieblos, so hart, so streng mit mir selbst umgehe, dass ich, wie du vorhin auch so gesagt hast, vielleicht mal vorm Spiegel stehe und sage, oh Gott, siehst du heute scheiße aus, was ich zu meiner besten Freundin never ever sagen würde. Ne? Also hast du eine Idee für dich, woher kommt das, dass ich manchmal so gemein zu mir selbst bin?
Ich glaube, dass es, ich glaube zweierlei. Erstens, ich glaube, dass es so eine Art Summe ist der Eindrücke, die wir bewusst wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung filtert jeden Tag ganz viele Dinge raus und nimmt ganz viel ins Bewusstsein rauf. Wenn man das nicht bemerkt, worauf man den Sucher richtet, dass man das aktiv auch steuern kann, dann kann man sehr viel Müll filtern. Mhm. Und die Summe des Mülls oder die Summe dessen, was ich da in meinen Kopf reintue, wird irgendwann mal zu meinem inneren Selbstgespräch führen. Das ist das eine. Punkt Nummer zwei, wenn ich gezielt nach Informationen suche, die das, was ich da oben im Kopf habe, besser machen, dann wird sich dann irgendwann einmal etwas Positives einstellen, und zwar unabhängig davon, wo es eigentlich herkommt. Und das ist so mein Credo. Ich glaube, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen, jeder hat sein Gehirn, seine Synapsenverbindungen, seine Biochemie in der Birne, aber darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich verstehe, ich kann mein Leben durch meine bewusste Wahrnehmung selbst steuern, weil ich dann bestimmte Dinge reinbringe, die mir nütze. Ab diesem Zeitpunkt kann ich alles Mögliche besser machen.
Verstehen und einerseits auch entscheiden, also andererseits. Also ich muss es verstehen und ich muss es entscheiden, es auch zu tun. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schritt. Ich kenne viele, auch aus meinem Kundenkreis, Menschen, die sagen, ja, Frau Fritze, was Sie da alles erzählen in Ihren Vorträgen, so, das weiß ich ja alles. Ja. Ne? Das habe ich ja verstanden, nur ist da halt diese Hemmschwelle zum Tun, zum aktiven Ändern, zum Handeln, das ist manchmal ein recht weiter Weg. Ne?
Ja, kennen oder können.
Genau.
Ja, das sind zwei verschiedene Geschichten. Ja, ein Riesenunterschied. Der Unterschied ist natürlich der, dass ich auf jeden Fall, wenn ich einen Erfolg generell, das sind zwei Stichworte, ein Stichwort war Entscheidung, das andere ist Stichwort Handeln. Beide Dinge sind wichtig. Unterm Strich kann ich sagen, dass jede Lebenssituation, in der wir gerade sind, zu einem großen Teil, sicherlich nicht zum gesamten Teil, aber zu einem großen Teil Resultat unserer früheren Entscheidungen sind. Mhm. Also was ich jetzt in dieser Sekunde kann ich aufstehen und sagen, Nicola, du, ich gehe runter einen Kaffee trinken, ich höre jetzt auf. Ich entscheide mich aber nicht dazu, ich bleibe hier. Ich entscheide mich dazu. So, jetzt wird irgendjemand einen Gedanken hören, den er jetzt schlau findet oder weniger schlau, den ich anders nicht geäußert hätte oder der anders nicht zu ihm gekommen wäre. Also das heißt, jetzt eine Entscheidung führt zu irgendeiner Form von Resultat. Der zweite Schritt nach der Entscheidung ist die Handlung. Und eine Handlung, was viele Menschen leider nicht wirklich konsequent umsetzen, ist, dass Handlungen in den seltensten Fällen Einzeldinge sind. Handlungen muss, wenn ich irgendwas verändern möchte, gerade ein Verhalten, müssen ganze Reihen von Verhandlungen, von neuen Handlungen sein. Also wenn ich beispielsweise mit dem Joggen anfange, dann reicht es nicht, wenn ich das 2-3 Mal am Morgen mache und sage, jetzt bin ich ja gejoggt, sondern ich muss, wenn schon, dann muss ich mich auf die Gewohnheit, auf die Routine, auf das Tun der neuen Handlung konzentrieren, und zwar so lange, bis es im Kopf drin ist, bis Günther sagt, das gehört zu meinem Leben dazu.
Ganz genau, die Gewohnheit schaffen.
Die liebe Gewohnheit.
Gewohnheit schaffen, ja. Und trotzdem gibt es dann Dinge, ich weiß es, ich habe es verstanden, ich fange vielleicht an, ich tue es, und dann kennst du sicher auch so diesen inneren Kritiker, der dann plötzlich wieder hochkommt und sagt, okay, jetzt habe ich ja 3 Wochen hier super gejoggt und ich habe das alles getan. Und dann nochmal so dieser Selbstzweifel, ist das jetzt wirklich so der Weg? Ist das jetzt wirklich das, was ich will?
Rein biologisch betrachtet ist es ja auch wiederum sinnvoll. Was wir haben, also unser Gehirn, ist ja nichts anderes als eine Überlebensmaschine. Und die Überlebensmaschine hat auch dann, wenn es uns gut geht, die Aufgabe zu gucken, wo könnte ein Problem sein. Also vor vielen tausend Jahren, als wir noch als Urmenschen durch den Dschungel gelaufen sind, war es gut, dass wir den Filtermechanismus im Kopf hatten, der gesagt hat, du, aus welcher Ecke, aus welchem Gebüsch kann jetzt hier ein Tiger hervorspringen? Bedeutet, wer das nicht hat, ist sorglos und wird öfter mal gefressen in der Realität.
Genau.
Und die Frage ist einfach, wie ich mit dieser Veranlagung umgehe und wie ich die anwende, weil genau. Zum gewissen Teil ist sie natürlich sinnvoll, zum anderen Teil behindert die mich. Und da die Grenze zu finden, das ist die Herausforderung.
Ganz genau, das sehe ich für mich auch. Also nicht einfach gnadenlos alles umsetzen, was man sich vornimmt, sondern durchaus auch mal kritisch hinterfragen, ist das wirklich der Kurs, den ich einschlagen wollte, und dann auch mal nachforschen, welche inneren Stimmen denn da noch so hochkommen. Möglicherweise ist ja eine innere Stimme, die sagt, yep, der Weg stimmt, go on, baby. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch eine Stimme, die sagt, aber weißt du, deine Familie kommt gerade ein bisschen zu kurz und das finde ich gerade eigentlich nicht so klasse. Und dann gibt es auch eine Stimme, die sagt, nee, also komm, das brauchst du aber hier, das Joggen, nehmen wir mal das Beispiel, für deine Gesundheit geht gar nicht. Und dann habe ich ja auch manchmal so unterschiedliche Interessen in meinem Kopf, ne? Unterschiedliche Stimmen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und dann wirklich in Verhandlung zu treten mit diesen inneren Stimmen und dann einen Weg zu finden, wie alle irgendwie zufrieden sind.
Also ich fasse es immer so, dass ich mich an so den also meinen für mich persönlich sind 6 wichtige Lebensbereiche. Das eine ist die Familie, also Partnerschaft, Familie, engstes Umfeld, dann das soziale Umfeld, Freundeskreis, wo lebe ich, auf welche Weise lebe ich, was ist so in meinem Gedankenumfeld da. Dann Bereich Nummer 3, Thema Job, ist natürlich wichtig. Ich will irgendwas arbeiten, was mir wirklich Spaß macht. Wenn ich das hinkriege, dann spiele ich mehr mein Leben, als dass ich irgendwie das als Arbeit empfinde. Dann Themenbereich Nummer 4, die Finanzen müssen stimmen. Das ist auch ganz klar, weil man kann es noch so gut gehen, spirituell wie auch immer, wenn ich nichts zu fressen habe, ist doof. Block Nummer 5, das ist für mich die Gesundheit. Das ist nicht nur von meiner Geschichte als Arzt her ein ganz wichtiges Themengebiet, sondern auch als ich irgendwann mal selbst festgestellt habe, also nicht nur an Patienten, sondern an mir selbst, dass wenn man ein paar Dinge richtig stellt, ein paar grobe Schrauben, große Schrauben richtig stellt, dass man mehr Energie hat, dass es einem besser geht, dass es total viel Spaß macht. Und Themenbereich Nummer 6 ist für mich, sind so die inneren Werte. Also wie ist mein innerer Kompass ausgerichtet? Was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Weil ab dem Zeitpunkt, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe und ich kann mir nicht mehr in die Augen schauen, weil ich irgendwas mache, wo ich mich jeden Tag verbiegen muss oder wo ich Kompromisse mit meiner Persönlichkeit eingehen muss, das kann es nicht sein. Also für mich ist so ein erfolgreicher, persönlich motivierter Mensch einer, der in diesen 6 Bereichen ausbalanciert.
Stichwort Kompromisse finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe sehr viele Kunden oder auch Hörer bestimmt, die sagen dann solche Dinge wie, ja, was soll ich denn machen? Ich muss doch diesen Job machen. Ich muss doch meine Familie ernähren. Ich muss. Ne? Dieses schöne Wort muss, ist das so das eine. Ich kann es doch nicht ändern. Also wir reden ja jetzt gerade darüber, wie selbstbestimmt der Mensch eigentlich, in Anführungsstrichen, eigentlich handeln könnte oder auch kann. Ne? Und dann gibt es aber viele Menschen, die diesen Schritt noch nicht gehen und sie fühlen sich Verpflichtungen ausgesetzt, Verantwortungen ausgesetzt, wo sie glauben, sie sind ohnmächtig, sie können nichts tun. Mhm. Also ich erinnere mich jetzt speziell an einen Kunden, der kam nach dem Vortrag zu mir und meinte dann so zu mir, Frau Fritze, ist alles toll, was Sie sagen, für mich gilt das aber alles überhaupt nicht, weil ich muss nun mal leider diesen Job machen und ich kann daran nichts ändern. Es ist sehr traurig, finde ich, und andererseits aber auch verständlich, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die fühlen sich solchen Zwängen, Verantworten ausgeliefert.
Ich glaube, wir haben alle solche Zwänge. Das ist ja letztlich nicht von der Hand zu weisen, dass man irgendwo in einer Zwangssituation ist. Die Frage ist nur, worauf konzentriere ich mich in der Situation? Auf die Dinge, auf die Faktoren, die ich verändern kann oder auf die ich nicht verändern kann. Und da wird das dann ziemlich spannend, weil die einen gucken wirklich, okay, ich habe jetzt für einen Zeitraum XY habe ich jetzt keine andere Wahl, als jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Aber wenn sie sich fragen, was kann ich verändern, könnten Sie zum Beispiel sagen, Moment, ich habe diese oder jene Geschäftsidee. Wie geht denn das? Wie setze ich denn das um? Mit wem kann ich mich darüber unterhalten? Wer kann mir da Tipps geben? Wo kann ich das nötige Wissen herholen? Oder aber einen anderen Job suchen. Wie sieht es denn aus? Ja, wenn ich den einen Job nicht mag, wenn ich jeden Montag sage, ich habe keinen Bock, in die Arbeit zu gehen, dann steht es mir doch frei, mal irgendwo online zu surfen, welche Stellen gibt es denn noch? Ja. Also einfach den Blick nicht auf das Problem zu richten, wie Kaninchen auf die Schlangen zu sagen, ich kann nichts machen, sondern auch eben wirklich bis ins kleinste Detail zu schauen, kann ich an irgendeiner Stelle was drehen? Und dann passiert was ganz Spannendes. Jetzt kriegt man das Gefühl, das ist A, realistisch, dass man was macht. Und sobald es realistisch ist, kriegt man auch tatsächlich das Gefühl der Machbarkeit.
Genau.
Ja, also realistisch geht es, was kann ich machen? Und jeder kann in kleinen Schritten irgendwas machen. Und dann, wenn diese Schritte gemacht sind, dann, wenn ich mich ein paar Mal beworben habe, ist es wirklich wahrscheinlich, dass sich irgendjemand meldet. Wenn ich ein Problem angehe, ist es möglich, dass sich irgendein kleiner Teilaspekt des Problems löst.
Genau.
Und dann komme ich wiederum in so eine positive Handlungsreihenfolge hinein und wenn ich dann dranbleibe, dann schaffe ich es. Und so ticken halt Menschen, ich will immer gemein zu sagen, die erfolgreichen Menschen und die nicht erfolgreichen Menschen, aber die erfolgreichen Menschen ticken in der Regel so, dass die sich nicht fragen, was kann ich nicht machen, warum bringt sowieso nichts, sondern was kann ich machen, warum kann ich es machen und dann auch wirklich anfangen, das zu tun.
Was mir da jetzt in dem Zusammenhang auch gerade noch einfällt, ist nämlich dieser Gedanke, okay, ändere das, was du ändern kannst. Und manchmal gibt es ja wirklich Situationen, die kannst du halt nicht ändern. Da gibt es halt nur die Möglichkeit, deine eigene Einstellung dazu zu ändern. Mhm. Ne? Und dieses Gespräch mit dem Kunden nach dem Vortag ging dann auch so weiter, dass er dann sagte, naja, wissen Sie, ich habe jetzt einfach beschlossen, mein Leben beginnt ab 18 Uhr. Was ich wieder traurig fand, für mein Wertesystem habe ich gedacht, oh Gott, der arme Mann, jetzt, ab 18 Uhr geht sein Leben los, also sprich, sobald er das Büro verlässt, wie schrecklich ist das denn? Nur interessanterweise musste ich da für mich auch feststellen, das war wieder mein Denken, mein Wertesystem, das dachte, oh Gott, aber für ihn war das anscheinend völlig passend. Also er hat irgendwie gedacht, nö, das ist völlig okay, ich gehe da hin, ziehe das durch und ab 18 Uhr fange ich dann an zu leben. So nach dem Motto, dann treffe ich mich mit Freunden, Freizeit, Familie, tralalala. Und das fand ich interessant, weil das ein Konzept ist, was eigentlich nicht mein Wertesystem System entspricht, was aber bei einem auch sehr gut funktioniert.
Ja, das ist das Traurige, was heißt, jetzt, wenn wir es vom Wertesystem betrachten, ich gehe es mal ganz global, Arbeitszeit ist Lebenszeit, Punkt.
Genau.
Also, und die klassische Work-Life-Balance geht davon aus, dass man irgendwie ausbalancieren muss, gucken wir mal zwischen den verschiedenen Themen. So meine ich das gar nicht. Ich meine, die sechs wichtigen Lebensbereiche gehören alle zusammen und auch die Arbeitszeit sollte doch etwas, die sollte doch mit etwas füllen, was mir Spaß macht, was mich persönlich weiterbringt, was mich bereichert. Also ganz ketzerisch könnte man fragen, lieber Mensch, stell dir vor, du hast ausgesorgt, finanziell ausgesorgt. Was würdest du dann von morgens bis abends am liebsten machen?
Ja.
Und wenn die Leute sagen, ja, ich mache dann genau das, was ich gerade auch mache, genau dann sind sie richtig. Aber Vorsicht.
Ja.
Aber Vorsicht. Ab dem Zeitpunkt, wo sie sagen, dann würde ich alles über den Haufen schmeißen, alles völlig anders. Dann hat man ein Problem, weil dann verkauft man Lebenszeit an irgendjemanden anderen und das geht sicherlich ein paar Jahre gut. Der zugrunde liegende Denkfehler ist ja häufig, wir leben in so einer Kultur, die uns sagt, schon in der Schule sagt man uns, was wir zu tun und zu denken und zu lassen haben. In der Ausbildung, Studium und so weiter geht es weiter, dann warten wir darauf, dass der Chef uns was sagt, kommen auch so einer preußischen Denkstruktur her. Das Problem bei der Geschichte ist, dass viele Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen, um sich vielleicht an ihrem Lebensabend etwas leisten zu können. Und wenn der Lebensabend denn dann da ist, was für ein schreckliches Wort Lebensabend, dann ist plötzlich auch der Diabetes da, die Herzkrankheit ist da, dann ist die Kurzatmigkeit da, dann sind diverse Altersgebrechen da, dann sind die Rückenschmerzen da und so weiter und so fort. Und dann in diesen Zeiten, wo wir eigentlich uns alle zur Verfügung haben, also wo wir ganz sind, in jungen Jahren oder während mittleren Jahren oder auch noch in jungen alten Jahren, wenn man gesund gelebt hat, in der Zeit hat man seine Lebenszeit verkauft.
So ist es, ja. Traurig.
Und das ist doof.
Das ist doof. Richtig blöde, ja. Das stimmt, genau. Ja, auch gerade das mit dem Lebensabend, ich habe auch kein anderes Wort dafür. Hast du ein anderes Wort dafür? Also ein schreckliches Wort.
Ach ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also eigentlich ist es nur das Leben, also, nicht Lebensabend.
Leben 80 plus.
80 plus.
Ah, nee, das ist auch Quatsch. Weil das ist auch eine meiner Maximen, dass wir wissen ja letztlich nicht, wann wir hier abtreten. Ich kann morgen vom Auto überfahren werden oder kann, was weiß ich, einen Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert kriegen. Letztlich, wir wissen es nicht. Nur nach meiner persönlichen Erfahrung, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen traurig oder ein bisschen tiefgründig oder ernsthaft, wenn ich im Krankenhaus Leute habe sterben sehen, dann habe ich das schon so empfunden, dass es so zwei Gruppen gibt. Die einen sagen irgendwie, oh, das kommt alles viel zu schnell und ich wollte noch so viel tun. Und die anderen schaffen es irgendwie in einer gewissen, fast Zufriedenheit oder Würde loszulassen. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, wenn ich sowas gesehen habe.
Ja, man fragt sich dann, was haben die halt anders gemacht? Ne? Und eben genau das, dass sie ihre Lebenszeit eben nicht verkauft haben, wie du so schön gesagt hast, sondern tatsächlich so gelebt haben, wie der schöne Spruch auch immer wieder sagt, lebe jeden Tag so, als wenn es ein letzter wäre, der ist halt verdammt wahr. Da kann
der
man
ist,
einfach nichts
der
anderes
ist wahr,
sagen.
Der ist wahr, wobei ich den noch gerne ergänzen würde, und wir sollten auch so leben, als würden wir ewig leben. Weil viele Menschen, es gibt ja auch so das Gegenteil, sind die Leute, die immer so stimulanzsüchtig sind, die also sich keine Gedanken um morgen machen, mit dem Gedanken, ist doch egal, was dann passiert. die vergessen häufig, dass es eben nicht nur einen Morgen gibt, sondern dass es statistisch auch einen Übermorgen und Überübermorgen und Überüber und noch viele, viele andere Jahre gibt. Mhm. Und ich glaube, wir sollten natürlich jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter, also ihn bewusst genießen, sagen wir es andersrum, ihn bewusst genießen, aber wir sollten auch etwas pflanzen und pflegen, was in 5 Jahren aufgeht, in 10 Jahren, in 30 Jahren aufgeht.
Ja, schöner Gedanke, etwas pflanzen.
Etwas pflanzen, ja.
Genau, der Apfelbaum, der berühmte, oder?
Der berühmte Apfelbaum. Apfelbaum, Kinder, Häuser, Geschäftsideen, Projekte, Bücher schreiben, Podcast produzieren, was auch immer.
Podcast, genau. Apropos Bücher schreiben, da hast du mir jetzt ja ungewollt eine geschickte Überleitung gegeben. Ich habe dir ja gerade ein Geschenk bekommen von dir, wofür ich sehr dankbar bin. Und zwar hast du mir ein neues Buch geschenkt. Und das heißt das Domino-Prinzip. Und das fühlt sich unglaublich toll an, also so wie Holz. Genau. Sag doch mal, warum soll ich dieses Buch jetzt aus dieser wunderbaren Verpackung rausholen und warum sollte ich es lesen? Was könnte es mir vielleicht geben?
Also ich weiß es nicht, was es dir geben könnte. Ich bin aber überzeugt davon, dass es jedem so ein bisschen was gibt. Mhm. Der Untertitel heißt das Domino-Prinzip, wie sie aus Steinen, die ihnen in den Weg gelegt werden, etwas Schönes bauen. Mhm. Und es geht genau um dieses Thema. Also wir sind ja im Leben mit allerlei Fragen konfrontiert, die uns die Schule oder die Ausbildung in der Regel nicht beantwortet. Und was ich darin mache, ist, dass ich einen Bogenspanne quer durch unser Leben durch, von der Psychologie zum Thema Selbstentwicklung, Partnerschaft, Job, Familie, Finanzen, Gesundheit, also einmal querbeet gehe und ich gucke, dass ich einfach mal zusammenfasse, was ist gesunder Menschenverstand, wie soll man die Dinge machen, was sagt die Wissenschaft dazu und wie macht man es nicht. Mhm. Und das sind immer nur so kleine Geschichtchen dabei, was weiß ich, Lisa, 15, hat Angst, ihren Freund anzusprechen oder einen Jungen anzusprechen und also, ja, oder Peter 50 hat, was weiß ich, ist unzufrieden am Job und anhand von solchen kleinen Geschichtchen erzähle ich dann immer wieder, wie man es machen sollte und wie besser nicht. Also es ist, ich sag mal so, es ist für jeden, der Lust hat, so ein bisschen über sich nachzudenken und mit wirklich handfesten Tipps aus diesem Buch wieder, ja, aus der Lektüre des Buches wieder aufzutauchen.
Und weißt du was, wir stellen den Link zu diesem Buch einfach mal auf die Homepage oder in den Shownotes unter abenteuer-motivation.de, wo man noch alles andere dann noch die Links zu dir findet.
Das wäre genial.
Genial, oder? Dann können alle Hörer mal gucken, was ist denn das eigentlich? Und dann Bücher bestellen und auch deinen Podcast hören. Den Podcast, apropos, dein Günther-Podcast. Wann und wo finde ich den eigentlich?
Okay, du findest diesen Günther-Podcast in der Regel monatlich.
In der Regel
monatlich. Unregelmäßig täglich, manchmal auch dreimonatlich auf meiner Homepage www.stefanfriedrich.de. Und da gibt es dann natürlich auch Links zu sämtlichen Vorträgen und Seminaren. Vielleicht kennt der ein oder andere das Seminar Nichtraucher in 5 Stunden oder Schlank in 5 Stunden oder hat auch so schon mal was von den Günther-Büchern gehört, Günther, der innere Schweinehund. Das, ja, ich glaube, darum geht es. Das ist das Thema, was man auch mit dem Domino-Prinzip vergleichen kann. Was ich mache, ich tauche in verschiedene Wissensbereiche rein und tauche wieder auf mit dem Anspruch an mich, halbwegs verstanden zu haben, wie die Dinger funktionieren. Und dann gebe ich in kleinen praktischen Rezepten wieder, wie man abnimmt, sich ernährt, wie man Sport treibt, wie man sich motiviert, wie man gut verkaufen kann, wie man sich erfolgreich durchs Leben bringt, wie man flirtet, wie man, ja, also einmal querbeet, einmal querbeet. Das ist so das Grundprinzip von Günther.
Ja, schön. Sag mal, ich meine, gut, wir beide sind jetzt vom Fach, ne? Und ich könnte mir vorstellen, du kriegst diese Frage auch öfter mal gestellt. Ich kriege diese Frage sehr oft gestellt. Frau Fritze, wie machen Sie das denn eigentlich, dass Sie immer so sind, wie Sie sind? Wie machst du das denn, lieber Stefan, dass du immer, also auf mich wirkst du zumindest so, du bist es wahrscheinlich auch nicht immer, aber vielleicht meistens. Wie schaffst du es, deine Energien so zu konzentrieren, so einen guten Blick auf die Welt und auf dich selbst zu haben? Was sind deine Lieblingsmotivationskicks und Tipps?
Also das ist jetzt eine sehr persönliche, sehr schöne Frage und erst einmal Dankeschön, dass Sie so rüberkommen. Selbstverständlich habe ich auch mal Tage, wo es mir nicht besonders gut geht. Mhm. Aber ich muss feststellen, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, wie geht's, desto mehr versuche ich auch das umzusetzen im tagtäglichen Leben. Und je mehr ich davon umsetze, desto mehr stelle ich fest, hey, es funktioniert und desto besser geht's mir. Und das kann man sich fast wie so einen positiven Suchtmechanismus vorstellen. Wenn ich mal irgendwas geschnallt habe und ich setze es um und ich kriege positives Feedback, dann will ich damit weitermachen. Und weil ich mich nun mal jetzt mittlerweile beruflich damit beschäftige, wie es Menschen gut geht, wie Menschen motiviert sind, kann ich gar nicht anders, als dass es mir gut geht.
Ja, Du lebst das, was du sagst.
Früher war das, ich war ja vom Charakter, man hat ja so einen gewissen Grundcharakter, nie wirklich anders. Mhm. Aber was ich einfach festgestellt habe, je mehr ich weiß über solche Dinge, desto mehr kann ich anwenden. Mhm. Und desto mehr positive Ergebnisse kommen raus. Und man kann sich ja letztlich selbst so eine Art Feinschliff verpassen, sein ganzes Leben über. Ja. Und wenn man das verstanden hat, dass ich mich füttern kann. Also wenn ich eine Torte backen will, dann muss ich ein Rezept lesen, wie es geht. Wenn ich einen VW-Käfer reparieren will, dann gucke ich auch am besten eine Bauanleitung. Und da gibt es eben ganz viele Menschen, die haben sich damit beschäftigt, wie unser Leben funktioniert. Mhm. Und wenn ich das lese, dann kriege ich Tipps, und wenn ich das anwende, kommt was Tolles raus.
Und da war nämlich genau auch eine ganz zentrale Frage, für mich sehr zentrale Frage, diese Frage, wie geht es? Also ich denke, viele Menschen und auch ich ab und zu immer mal wieder muss das auch sein, befindet man sich in so einer Problemtrance. Ne? Man denkt immer nur so, so geht das nicht, so geht das nicht, ach, das ist ja alles blöd, das ist alles doof. Und je mehr man in dieser Problemtrance, in diesem Teufelskreis feststeckt, desto tiefer wird diese Problemtrance. Und genau das ist die Frage, die ich mir selbst auch sehr oft stelle. Und das ist, okay, so geht es nicht. Ja, wie geht es denn dann? Mhm. Oder wie könnte es denn gehen? Oder wie wäre es denn, wenn es jetzt gut wäre? Mhm. Also diese berühmten lösungsorientierten Fragen. Und die finde ich persönlich für mich immer auch sehr hilfreich. Und ich merke auch, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, so wie du auch, Man wendet das ja für sich selbst an, und es ist ja einfach auch schön, das anzuwenden und zu probieren. Ach ja, guck, es geht. Ne? Und dann guckst du dich selbst so an und denkst, ach ja, also es stimmt auch, was du immer erzählst.
Ne? Also was faszinierend ist, wenn ich manchmal, wenn es mir schlecht geht, nehme ich zum Beispiel irgendein Buch zur Hand und gucke da drin und lese da irgendeinen Gedanken, und dann denke ich, oh, du hast das schon 100-mal erzählt, anderen erzählt, auch selbst schon 100-mal gedacht, aber jetzt gerade denkst du nicht dran. Aber glücklicherweise habe ich dieses Buch, und dann ist es so ein kleiner Reminder, und ich sage mal, hey, cool, alles klar, danke schön für die Idee. Und also mein Mittel zum Beispiel, um aus irgendwas rauszukommen, wenn ich irgendwie in meiner Problemtrance bin, also ich habe da so ein paar Wege, die ich immer wieder mache. Ich bespreche mich mit anderen Leuten. Mhm. Das zum Beispiel ist immer ganz hilfreich. Mhm. Also wenn jemand von außen mal drauf guckt und sagt, guck mal, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, so eigentlich ein Reframing, also mal einen anderen Rahmen drumherum setzt. Das ist was total Schönes. Dann, ich lese wahnsinnig gerne. Mhm. Und wenn ich irgendwo ein gezieltes Problem habe, dann habe ich halt ein paar Bücher, und ich gehe da hin und weiß ungefähr, wo ich nachlesen kann. Mhm. Und habe danach das Gefühl, ich habe sofort irgendwie einen handhabbaren Tipp. Oder Motto Nummer 3, was ich sehr gerne mache, ich bin ein Fan des sportlichen Betätigens. Also ich bin jemand, der dann auch mal, wenn er irgendwo rumgrübelt, mal eine Stunde zum Laufen geht und einfach mal beim Laufen durch frische Luft ein bisschen Sauerstoff in die Birne, dann sagt, okay, pass auf, danach sieht alles irgendwie halb so wild aus.
Und das ist halt wirklich so, ne? Das erzählt man nicht nur. Also ich erlebe es auch immer wieder, wenn noch was sonst was los ist, laufen, und danach ist die Welt immer eine bessere Welt.
Eins habe ich vergessen.
Ich finde das herrlich.
Schlafen. Ich bin auch ein Fan des Schlafens. Genau, ja.
Du schläfst also auch. Das
ist nicht beruhigend. Also, wunderbar. Nee, das ist so. Das ist wirklich so. Wenn ich manchmal so tagsüber, wenn es mir zu viel wird und ich habe so alles so richtig so über einem einbricht, dann hilft manchmal wirklich nur eine halbe Stunde auf die Couch, bumm, und danach, jetzt geht's wieder. Ja, kommt
auch vor. Schlafen. Ja, ich finde das immer ganz lustig, wenn ich manchmal meine kleinen Hänger habe, wie ich sie dann nenne, ne? Und mein Mann kriegt das dann manchmal mit, dass ich irgendwie gerade so, oh, heute ist die Welt aber blöd und ich bin auch blöd, alles ist heute blöd, ne? Und dann kommt mein Mann und sagt immer eine ganz schöne Sache, okay, angenommen, du wärst jetzt eine Kundin von Nicola Fritze, was würdest du der jetzt sagen? Stimmt. Und dann finde ich irgendwie auch immer wieder Wege, weil wir wissen da, ich meine, nicht nur ich, nicht nur du, wir alle wissen ja im Grunde, wie es funktionieren kann. Ne? Und trotzdem sich einfach manchmal so vorzustellen, angenommen, ich wäre jetzt eine gute Freundin von irgendjemandem, ne? Was würde die mir denn jetzt raten? Ne? Und dann finde ich auch immer irgendwelche Ansatzpunkte, wo ich sage, ja, das stimmt, das könnte, ja, eigentlich hast du ja recht.
Ne? Also wenn man das, ja, ich glaube, es ist irgendwo die Mischung, man braucht so ein paar Ventile, man braucht so ein paar Möglichkeiten oder so ein paar Kraftquellen, Energiequellen, die man immer wieder anzapfen kann. Wer das begreift. Mhm. Ja, früher zum Beispiel wäre ich ein Mensch gewesen, der sich zwar tagelang in Höhlen zurückziehen kann und grübelt und grübelt und grübelt, aber viel zu stolz gewesen wäre, irgendwie fremde Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Ich bin da, habe mich da weiterentwickelt, jawohl, sehr schön. Mittlerweile sage ich, wie siehst denn du das? Ich kriege einen anständigen Tipp und sage, Dankeschön, hab was gelernt. Mhm.
Genau. Du als Höhlenmensch, das kann ich mir gar nicht vorstellen gerade.
Absolut, eine komplette Höhlenmensch.
Ich bin wirklich so eine. Aber das ist doch schön, dass man sieht, dass man sich so verändern kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Vergangenheit hineinschaue, ich habe mich auch extrem verändert. Ich war früher wirklich zur Schulzeit und auch noch Anfang der Studienzeit ein totales Mauerblümchen. Ja, also Also ganz schlimmes Mauerblümchen, ganz schüchtern und eher
Ehrlich?
Unsicher und verkrampft. Ja, jetzt, wenn jetzt aber ein Hörer deinen Gesichtsausdruck sehen Mensch. Könnte.
Nee.
Ja, doch. Also ich war wirklich, ich weiß noch sehr genau, wie ich dann eines Tages zur Schule gegangen bin und plötzlich lief vor mir eine Mitschülerin und Händchen haltend mit einem Mann und da habe ich in mein Tagebuch eingeschrieben, oh Gott, jetzt geht das alles los mit den Jungs.
Oh wow.
Da war ich 16, 15, irgendwie sowas.
Oh, wow.
Und da war das für mich ja undenkbar. Und ich habe natürlich auch nie einen abgekriegt. Also meinen ersten Blues habe ich getanzt, weil ein Mann im Raum war, der gesagt hat, Frauen sind alle so klein, gibt es irgendwo eine große Frau? Ich krieg schon Haltungsschaden. Daraufhin, Nikola zusammengekauert in der Ecke, haben meine, in Anführungsstrichen, Freundinnen, die eigentlich nicht wirklich meine Freundinnen waren, glaube ich, jedenfalls haben die plötzlich alle auf mich gezeigt und meinte, Nikola ist doch so groß. Ich bin halt 1,81, ne? Und so habe ich meinen ersten Blues getanzt, ob meiner Körpergröße, nicht meiner schönen Augen wegen oder
das
so.
Das ist doch so. Hallo!
Hallo!
Wie alt warst du denn da?
Ich glaube, bei dem Blues war ich 15, ja.
Aber ich glaube, solche Geschichten können wir doch alle erzählen.
Ja, natürlich.
Zeit, wo man sich so wirklich, wirklich doof vorkommt und wo man überall Grenzen und Abenteuer erlebt und. Ja. und.
Aber irgendwann eben zu erkennen, so möchte ich ja eigentlich gar nicht sein. Also bei mir war das wirklich so ein Prozess von, ich möchte eigentlich gar nicht so sein und ich bin doch im Tiefen meines Herzens eigentlich auch gar nicht so schüchtern und verkrampft und okay, ich hatte auch so eine fiese Zahnspange, das kam auch noch dazu. Ne? Und dann irgendwann zu erkennen, war ich dann Anfang 20 eigentlich erst, wo ich gesagt habe, so, jetzt tu mal so, als wenn du so wärst, wie du gerne sein möchtest.
Mhm.
Und das war für mich dann der Angelpunkt, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen aus diesem Mauerblümchen-Dasein und dann erblühte.
Dann kommt plötzlich was, ja. Also ich meine, ich mache immer so, stelle mir immer so Fragen zum Beispiel, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?
Ja, genau.
Ja, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Die meisten Menschen tun gewisse Dinge nicht, weil sie Angst davor haben. Und das Lustige mit Angst ist, dass sie meistens im Nachhinein unberechtigt ist. Also weil meistens während des Protestes sich so gut wie möglich darum bemüht, dass es eben gut wird.
Genau. Ja?
Und wenn man sich bemüht, dass es gut wird, kommt ein Erfolg raus und im Nachhinein sagt man, hättest du keine Angst haben brauchen.
Ja.
Oder aber, nächste Frage, was würdest du tun, wenn es dir leicht fiele? Das Lustige ist, die meisten Dinge fallen Menschen leicht, wenn sie sie ein paar Mal gemacht haben, also wenn sie sie gelernt und geübt haben. Ja? Also geht es erst einmal nur darum, weil man alles Mögliche lernen und üben kann, wenn man einen Anfangswiderstand überwindet, dass man eben den Anfangswiderstand überwindet.
Ja.
Und dann lernt man es und dann fällt es einem leicht. Das heißt, ich mache nicht etwas, weil es mir leicht fällt, sondern es fällt mir leicht, weil ich es oft genug gemacht habe.
Genau.
Nächste Frage, ja. Nächste Frage, auch ganz gemein. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es auf jeden Fall klappt?
Ja, dann würde jeder anfangen mit dem, was er gerne tun möchte.
Ganz genau. Das Lustige ist, so die Dinge klappen erst dann, wenn man anfängt, sie
das
zu tun.
Ist
ja?
Der Haken. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Jetzt,
aber es ist, das sind für mich so auch so drei Fragen, die mich immer wieder, ja, die mir immer wieder helfen, auch wenn ich in irgendeiner Sackgasse drin bin, mich da rauszuholen.
Und genau das war die Frage, die ich mir damals auch gestellt habe. Ich habe mich nämlich dann gefragt, wie würdest du dich denn verhalten, wenn du total beliebt und angesagt wärst? Wie würdest du dich denn verhalten, wenn du total selbstsicher und selbstbewusst wärst?
Mhm.
Und weil ich mir das immer wieder vorgestellt habe, wie es wohl wäre, wenn ich so wäre, wie ich gerne sein möchte, wurde ich immer mehr zu dem, was ich sein wollte.
Mhm.
Und so hat sich das entwickelt. Und ich werde da nie vergessen, dass ich da irgendwann auf einer Party war und plötzlich so wirklich von außen, von oben betrachtet habe, die Nikola mit den ganzen Kommilitonen in der Studienzeit. Und plötzlich habe ich so wirklich gedacht, genau so wolltest du doch sein. Jetzt hast du es. Ne? Und natürlich hört es nicht auf, man entwickelt sich ja immer weiter, man hat immer wieder ein Bild von sich, wo man hin möchte. Ne? Und das war für mich so der Moment zu erkennen, ich kann da ja was verändern in die Richtung, wie ich es gerne hätte.
Also ich glaube, dass wir alle Dinge verändern können. Und das Traurige ist, dass man sich eben, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, wenn man sich immer nur auf die Sackgassen konzentriert, dann geht es einem schlecht.
Das ist genau der Punkt, ja.
Und dann ist es im Endeffekt dann das, was man als, ja, das kann ein bisschen zu der Depression führen. Und dann wird das sozusagen immer noch weiter verstärkt. Gemein ist auch, dass Gedanken, also jeder Gedanke, den ich denke, hat die Tendenz, sich selbst zu verstärken. Weil ganz vieles im Gehirn über so Regelkreise abläuft, die unterm Strich auf Automatismen beruhen. Also wenn ich ein paar Mal denke, Aufgabe schwierig, Aufgabe schwierig, Aufgabe schwierig, Aufgabe schwierig, logisch,
schwierig,
ganz klar.
Oh ja,
wenn ich sage, Aufgabe spannend, Aufgabe spannend, Aufgabe spannend, Aufgabe spannend, ja. Also ich kann die meisten Dinge nicht nur auf verschiedene Arten betrachten, sondern auch die Art, wie ich sie betrachte, schaltet im Gehirn irgendwann mal so eine Automatismusschleife ein.
Mhm.
Und die spüre ich, die nehme ich ganz bewusst wahr.
Mhm.
Also ich kann sagen, Zigaretten, lecker, brauche ich zum Kaffee, brauche ich zur Entspannung, brauche ich zu, oder ich denke eben, Zigaretten, Quatsch, Wie bringen 3/4 der Menschheit einen Kaffee ohne Kippe runter? Endlich schmeckt mir der Kaffee wieder. Ich will nicht abhängig sein von diesen stinkenden, ekelhaften Stäbchen, die einfach nur dazu sorgen, dass ich krank werde, dass ich aus dem Maul stinke, dass ich Lungenkrebs kriege, viel Geld los werde, dass ich nervös werde. Also je nachdem, was ich mir angewöhne zu denken, auf welche Weise ich angewöhne zu denken, verstärke ich die einzelnen Gedanken, die dazugehören. Das ist auch so eine Geschichte. Das heißt, ich kann eigentlich nur dadurch, wie ich denke, durch die Art und Weise, wie ich denke, durch die Achtsamkeit auf meine eigenen Gedanken, kann ich ganz viel positiv verändern.
Die Achtsamkeit ist halt der erste und wichtigste Schritt und für viele Menschen aber nicht der leichteste, weil sie manchmal gar nicht merken, was sie denkt, sondern es denkt sie irgendwie.
Es denkt uns ja immer. Es denkt uns. Ja, das Gehirn denkt uns 1,3 Kilo Schwabbelmasse, sitzt zwischen unseren Ohren und macht ganz viele wunderbare Dinge.
Und dann denkt es uns und dann denken wir, dass wir ein Opfer dieser Gedanken sind, anstatt eben zu gucken, wo ist jetzt der Hebel, an dem ich den Gedanken steuern kann.
Und wobei natürlich haben die ganzen Neurowissenschaftler recht, die sagen, das meiste da oben ist vollautomatisch, nur ist es eben nicht fatalistisch, vollautomatisch kann ich nichts machen, sondern wenn ich begriffen habe, dass ich Gedanken selbst formen kann, dass ich sie vor allem selbst in meinen Kopf holen kann und die dann wieder arbeiten, dann kann ich eben gezielt nach Gedanken suchen, die nützen.
Genau, und das finde ich immer so ein schönes Experiment, was, ich glaube, das machst du in deinem Vortrag auch ähnlich, dass man einfach mal die Menschen kurz einlädt, mitten in einer Halle von, weiß ich, wie viel, hunderten, tausend Leuten, ja, und einfach sie einzuladen, so schließen sie mal kurz die Augen und denken sie gerade mal an einen schönen Ort, wo sie gerade mal waren, vor einiger Zeit, schon länger her, vielleicht nicht so lange her, und dann einfach so sie einzuladen, diese Vorstellungskraft zu aktivieren, dann sehen sich in Gedanken alle an einem Strand zum Beispiel, und du siehst dann immer so von der Bühne aus, wie sie die Gesichter sich so langsam entspannen und verklären, die grinsen, ne? Und dann, wenn die Augen wieder aufmachen, sie wieder zurück sind in dem Raum, dann so, na, wo waren sie gerade? Und dann waren sie halt gerade an diesem Strand mit ihren Gedanken. Und das tut gut, da kann man sich ja gar nicht gegen verwehren. Es wirkt einfach.
Es wirkt.
Genau, es wirkt.
Es wirkt, es ist wirkt, ja. Ich hatte gestern, weil ich im Fitnessstudio und habe dann jemanden gesehen, der hat offensichtlich, das ist auch so eine schöne Geschichte, der hat iPod gehört oder sowas und der lachte und lachte und lachte und kicherte.
Der hat
einen
Podcast
gehört. Der hat eben den Podcast gehört, aber ich glaube, er hat einfach eine Comedy-CD hatte gehört. Und das kann man jetzt zum Beispiel machen, wenn man richtig schlecht drauf ist, kann man durch, zum Beispiel, indem man sich irgendwelche Comedians reinzieht, irgendwelche lustigen Texte, irgendwelche stimmungsvolle Musik, sich in eine ganz andere Stimmung bringen. Mhm. Also Beispiel, wenn ich zu einem Termin fahre und ich bin so ein bisschen schläfrig oder platt oder irgendwie schlecht gelaunt, dann weiß ich genau, was ich für Musik hören muss, damit ich Energie kriege.
Genau, ja. Musik
und das ist
sehr stark.
Wunderbar, Musik hilft oder welche Art von Gedanken helfen, welches Hörbuch hilft gerade, ja? Welcher Radiosender hilft gerade. Wir können uns da steuern. Wichtig ist, dass wir uns so ein Arsenal mit solchen Tools, mit solchen Werkzeugen zulegen.
Genau. Hast du auch so eine Liste, die mir gut tut?
Ich bin jetzt mal ganz großkotzig und sage, ich habe mich nur umgeben mit Dingen, die mir gut tun.
Ich habe nämlich wirklich so eine kleine Notfallliste bei mir zu Hause und also auch im Laptop habe ich es auch, ne? Und manchmal, wenn ich gerade so gar nicht weiter weiß, dann gucke ich einfach meine Liste an, da stehen lauter Dinge drauf, die mir gut tun. Ja. Und manchmal bist du ja auch so in diesem Tunnelblick verhaftet, dass du gar nicht mehr weißt, was dir gerade gut tut.
Ja, so der Energieknopf, einmal tanken.
Ja, genau. Ja. Und meine Hörer kennen diese Liste auch schon und da steht zum Beispiel drauf, einen schönen heiße Schokolade trinken, ein Stückchen Schokolade hat Essen dazu oder einfach nur rausgehen oder was auch immer. Und so banal es klingt, wenn ich Liste lese, dann fange ich an, das mache ich jetzt. Ne? Und das kann eine Kleinigkeit sein, wie, weiß ich nicht, Podcast hören oder um die Ecke gehen, Luft tanken, was auch immer. Und das ist einfach eine schöne Erinnerung. Guck mal, du weißt doch, dass ihr das tut. Also dann tu es doch jetzt, wenn es dir gut tut.
Tun.
Genau. Nicht nur Liste lesen, sondern auch tun.
Und dann sagt Günther, los geht's, wer bin ich du, wo bin ich hier und wann bin ich jetzt machen.
Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Kannst du das nochmal langsam sagen?
Wo bin ich hier? Wer bin ich du? Wann bin ich jetzt?
Toll.
Wow.
Ich danke dir für dieses sehr schöne, erheiternde und bereichernde Gespräch.
Ich danke dir, Nicola.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war heute eine richtig große Portion. Ich wünsche Ihnen eine gute Verdauung. Naja, vor allem wünsche ich Ihnen einen sonnigen Sommeranfang und wir hören uns im Juli wieder. Oder vielleicht schon vorher bei meinem anderen Podcast, dem Fritze Blitz, der jeden Montag um 7 Uhr morgens online geht. Informationen dazu finden Sie unter www.fritze-blitz.de. Alles Gute für Sie, Ihre Nicola Fritze.